Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Es geht dabei um viel Geld.
Wie schafft es das Unternehmen, höhere Margen als die meisten Konkurrenten zu erzielen?
Fokussiert auf die Zahlung von Porno- und Glücksspiel-Internetseiten.
Und seitdem hat es so ein gewisses Schmuddel-Image.
Manipulationen, Luftprobungen und so weiter.
Ist sehr intransparent. Ist nicht Opfer, sondern Täter.
Im Finanzplatz Deutschland sei ein immenser Schaden entstanden.
Wie konnte das alles passieren?
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geldwäsche. Wie wichtig Geldwäsche möglicherweise für das Wachstum und den angeblichen Erfolg von Wirecard gewesen sein könnte.
Ja, Fakt ist, das mögliche Geldwäscheproblem bei Wirecard ist nicht erst am Schluss aufgefallen. Über die Jahre hinweg, da gab es ungewöhnlich viele Verdachtsmeldungen gegen den Konzern, da gab es Hinweise von Insidern und trotzdem ist Wirecard nie wegen Geldwäsche zur Rechenschaft gezogen worden. Wir fragen, warum eigentlich?
Rund 2000 Verdachtsmeldungen waren es bis September dieses Jahres laut Bundesfinanzministerium.
Ja, und auch gegen einzelne Topmanager persönlich soll es 8 Anzeigen wegen Geldwäsche gegeben haben. Aber auch die sind, wie so vieles im Fall Wirecard, im Grunde unbearbeitet liegen geblieben.
Aber wie immer schauen wir uns auch das System an. Deutschland gilt unter Experten als Geldwäscheparadies.
Ja, und deswegen haben wir unter anderem bei Sebastian Fiedler nachgefragt, warum der Standort Deutschland unter Geldwäschern so beliebt ist und warum viele Verdachtsmeldungen nicht verfolgt werden. Fiedler ist der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Er ist also Experte für Wirtschaftskriminalität und kennt sich auch mit Geldwäsche aus.
Also meine Erfahrung ist, dass der Umstand, dass Geldwäsche zu den kompliziertesten Delikten gehört, wenn Geldwäsche gut gemacht ist aus Sicht der Täter, dann ist sie wahnsinnig komplex. Sie beinhaltet, dass Finanzströme etliche Male rund um den Globus geschickt werden, bis sie irgendwo tatsächlich mal angelegt werden, investiert werden. Das bedeutet auf der anderen Seite gleichzeitig, dass es wahnsinnig schwer ist, politisch auch in dieser Komplexität sinnvolle Gegenmaßnahmen einzuleiten, um das mal so zu formulieren.
Ja, Ina, dann lass uns doch erstmal erklären, was Geldwäsche überhaupt ist.
Genau, Geldwäsche bedeutet im Wesentlichen, dass Gelder aus illegalen oder halbseidenen Geschäften wieder reingewaschen werden. Diese Gelder müssen also in legale Geschäfte fließen oder zumindest auf sauberen Konten landen.
Ja, und so werden die Gewinne aus schmutzigen Geschäften dann ganz legales Vermögen. Und wenn Banker dabei helfen, dann machen sie sich strafbar.
Womit wir wieder bei der Wirecard-Story wären. Schauen wir einmal zurück, warum das Thema Geldwäsche bei Wirecard eine so große Rolle gespielt haben könnte. Wir erinnern uns, Wirecard hat vor 20 Jahren unter anderem mit der Zahlungsabwicklung für Porno- und Glücksspielseiten angefangen.
Ja, und dabei eine große Kreativität an den Tag gelegt, auch Zahlungen für verbotene oder zumindest für halbseidene Anbieter abzuwickeln.
Sie haben sich, so scheint es, auf die Zahlungsabwicklung für jene Geschäfte konzentriert, die anderen Banken und Zahlungsdienstleistern, womöglich zu schmuddelig waren.
Ja, und dafür, da haben sie dann auch hohe Gebühren kassiert, denn im noch jungen Internet nach der Jahrtausendwende, da waren die besonders profitablen Branchen eben ganz eindeutig Online-Poker, Online-Glücksspiel und die Online-Porno-Branche. Und die brauchten Zahlungsdienstleister.
Und gerade in den USA war das Geschäft lukrativ und dort hat sich Wirecard Anfang der 2000er Jahre sehr gerne als Zahlungsdienstleister angeboten. Also als derjenige, der als Dienstleister zwischen den Online-Seiten und den Kunden die Zahlungen abgewickelt hat.
Dieser Dienstleister, der Zahlungsabwickler, der steht ja zwischen den Händlern und den großen Kreditkartennetzwerken wie Visa und Mastercard. Und immer, wenn ein Kunde zum Beispiel beim Online-Casino oder der Online-Porno-Seite Geld einzahlt, dann sorgen Firmen wie Wirecard dafür, dass das Geld auch ankommt. Die Anbieter, die zahlen dafür einen kleinen Betrag als Gebühr und Wirecard hat auch in der Werbung ganz offen für seine digitalen Bezahlverfahren geworben und um neue Händler.
Wirecard is changing the way people pay. Today and tomorrow.
Wirecard's loan disbursement solution is designed to make payouts more efficient for both lenders and borrowers. As the leader in digital payments innovations,
one of the things that's special about Wirecard is not only the global nature of our solutions encompassing digital financial technology, but it's really how we deliver a true value proposition to our clients.
Over 20 plus years, we've adapted and we've evolved in a rapidly growing industry.
Das Zahlungsabwicklergeschäft bringt in der Regel nicht so viel Geld für die Anbieter wie Wirecard, aber es läuft eben nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Und bei der wachsenden Beliebtheit von Online-Gambling sind das sehr viele Zahlungen, die da eingehen.
Viele Zahlungen, für die dann eben auch Gebühren fließen. Nur mal so als Vergleich mit Blick auf das Glücksspiel. Heute und nur in Deutschland liegt der Umsatz mit Webseiten, auf denen deutsche Spieler spielen und die in anderen Ländern innerhalb der EU registriert sind, laut Schätzungen bei über 2 Milliarden Euro. Und diese Zahlen, die wachsen stetig weiter.
Dabei, das muss man ganz klar sagen, ist Online-Glücksspiel in vielen Ländern verboten, eigentlich auch in Deutschland in fast allen Bundesländern oder zumindest sehr streng reguliert. Vorreiter dafür waren hier ab 2006 die USA, die vielen Anbietern das Geschäft untersagt haben. Deswegen liefen die Zahlungen oft über Zahlungsdienste im Ausland.
Ja, was sie natürlich nicht legal macht, aber häufig profitabel. Wirecard hat früh gemerkt, dass die Zahlungsabwicklung für solche Geschäfte riskant ist.
Denn, wie wir schon gesagt haben, es hat schon früh Vorwürfe gegen Wirecard bei den Behörden gegeben. Und zwar aus genau diesem Grund.
2008 kamen in Deutschland die ersten Vorwürfe auf. In den USA, da kam ein Partnermanager von Wirecard sogar in Haft. Dennoch hat es bis 2015 gedauert, dass es zur ersten Durchsuchung der Wirecard-Zentrale wegen Geldwäscheverdacht kam. Die Münchner Behörden, die haben damals im Amtshilfeverfahren für die amerikanische Bundespolizei FBI gehandelt. Und trotzdem hat bis zum Schluss der Konzern gut an riskanten Geschäften verdient, wie interne Übersichten noch kurz vor dem Ende zeigen.
Genau, Felix. Obwohl es diese Untersuchung gab, ist lange nichts passiert. Und dafür gibt es wohl zwei Hauptgründe, warum es die ganze Zeit so schwierig war, die vermeintliche Masche von Wirecard aufzudecken.
Ja, zum einen lag es wohl an der Struktur des Konzerns. Wirecard hat sich ganz geschickt angestellt, hat viele problematische Geschäfte zu Töchtern ausgelagert oder zu Partnerfirmen rund um den Globus. Die kleine Wirecard Bank, das Herz des Konzerns, die saß ja in Deutschland, in Aschheim bei München, aber das schmutzige Geschäft, das wurde anderswo abgewickelt.
Die Töchter und Partner waren vor allen Dingen in Asien und im Mittleren Osten und lagen damit außerhalb der Reichweite der deutschen Geldwäscheaufsicht. Sie haben sich dort als Drehtür zwischen dem Händler und dem Kunden positioniert.
Stellt sich natürlich die Frage, warum braucht man dann überhaupt die Zentrale in Deutschland?
Und genau in dieser Frage liegt der zweite Grund versteckt, warum Wirecard so lange nicht aufgeflogen ist.
Vielleicht eben, weil es eine deutsche Bank war, ein deutscher Konzern. Deutschland gilt ja als Land der Regeln.
Und genau in diesem international so für seine Gründlichkeit anerkannten Land ist Geldwäsche aber eigentlich ein riesiges Problem. Da ist es nur die Fassade, bei der alles ordentlich abläuft. Dahinter genießt gerade Deutschland bei der organisierten Kriminalität den Ruf als regelrechtes Geldwäscheparadies. Entdeckungs- und Bestrafungsrisiko nahe Null. Das werden wir gleich noch von unseren Insidern erfahren.
Wir haben gesprochen, zum Beispiel mit Professor Karl Bussmann. Der ist Experte für Wirtschaftskriminalität und hat zum Thema Geldwäsche eine große Studie fürs Bundesfinanzministerium erstellt. Er schätzt, dass bis zu 100 Milliarden Euro an schmutzigem Geld in Deutschland gewaschen werden, pro Jahr.
Ja, es ist keine Frage. Deutschland ist eines der Hauptzielscheiben für die internationale Geldwäsche, weil sie eben, wie ja die Insider schon lange wissen, sie nicht wirksam strafrechtlich verfolgt werden kann. Wir verfolgen im Wesentlichen nur Peanuts, also untergeordnete Fälle von Geldwäsche. Das Volumen der Geldwäsche, was strafrechtlich überhaupt erkannt, entdeckt wird, bearbeitet wird, abgeurteilt wird, liegt im Bereich von 100 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, dass wir im zweistelligen, dreistelligen Milliardenbereich sind. Das heißt, das Geldwäschevolumen, was die Justiz überhaupt bearbeitet, ist ein Bruchteil dessen, was wir annehmen müssen, was vorliegt.
Okay, aber mal ganz praktisch. Wenn jetzt ein Zahlungsdienstleister XY zum Beispiel Gelder aus illegalen Geschäften abwickelt, dann fällt es den deutschen Ermittlern besonders schwer einzuschreiten?
Ja, exakt ist das Problem. Bei der Geldwäsche-Straftat müssen Sie, vereinfacht gesagt, praktisch zwei Straftaten nachweisen. Die Geldwäsche selber und die illegalen Herkunft. Die müssen Sie nachweisen, zumindest in den Grundzügen nachweisen, dass es irgendwie aus Menschenhandel, aus Drogenhandel stammt. Und das gelingt den Strafverfolgungsbehörden nicht so einfach, was auch leicht zu verstehen ist, weil aus einer Verdachtsmeldung, da wissen Sie ja nur, dass Transaktionen auffällig sind, dass es in vielerlei Hinsicht auffällig ist über seltsame Bankwege und auch in außergewöhnlichen Höhen, Größenordnungen, die ein entsprechender Strohmann vielleicht nur erhalten hat, um ein millionenschweres Objekt zu kaufen. Aber sie wissen ja nicht, wer ist der Vortäter, wo hat er das her? Und das zu ermitteln, das ist das große Problem für die Staatsanwaltschaft.
Verstehe ich das jetzt richtig? Also um es mal ganz plastisch zu sagen, wenn ich also auf einmal 1 Million Euro auf mein Konto bekomme, obwohl ich als Angestellter eigentlich nur 1.800 Euro netto verdiene, und dann sage ich auf Nachfrage, ich habe gar keine Ahnung, wo das Geld herkommt, dann muss ich nur die Steuer drauf bezahlen und das war's für mich?
Was soll die Staatsanwaltschaft damit machen? Sie hat keine Vortat. Sie weiß nicht, wo es herkommt. Der Betroffene, die Betroffene macht, Beschuldigte macht vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, sagt also nichts und ja, das war's.
Super. Die Ermittler, die sind also de facto aufgeschmissen.
Sie wissen vielleicht, dass dieses Geld aus Macau gekommen ist, irgendwo aus Asien, aber viel mehr wissen sie nicht. Die Akte können Sie ganz schnell einstellen. Und deswegen wird serienmäßig werden diese Verfahren, diese Verdachtsmeldungen eingestellt. Nur 0,5%, 0,6% aller Verdachtsmeldungen, wir reden jetzt von weit über 100.000, werden eingestellt, werden strafrechtlich verfolgt. Also über 99% aller Verdachtsmeldungen werden eingestellt.
Also Fazit, zumindest von Kriminologe Karl Bussmann, in Deutschland herrscht praktisch kein Entdeckungsrisiko.
Aber selbst wenn sie entdeckt werden würden, ein weiterer Grund, warum es für die Staatsanwaltschaften oft schwierig ist, Geldwäscher zu verurteilen oder sogar hinter Gitter zu bringen, hat auch mit den Gesetzen und ihrer Umsetzung hierzulande zu tun.
Da kennt sich Michael Findeisen besonders gut aus. Findeisen, der hat lange im Bundesfinanzministerium gearbeitet, war da auch genau zuständig für den Bereich Geldwäsche und Zahlungsverkehr.
Inzwischen engagiert er sich bei den Bürgerinitiativen Finanzwende und MafiaNeinDanke.de. Er sieht im Fall Wirecard Kontrollversagen auf allen Kanälen und glaubt, dass das auch daran liegt, dass bestehende Gesetze einfach nicht umgesetzt werden.
Wenn Sie bei Richtlinien im Bereich der Finanzmarktregulierung gucken, ist Deutschland immer ein Musterschüler, was die Schnelligkeit der Richtlinienumsetzung anbelangt und auch den Inhalt. Das Gefährliche ist, dass praktisch diese Normen nicht sauber implementiert werden. Das heißt, die Bundesrepublik trägt praktisch wie eine Monstranz immer ihre linientreue Gesetzgebung, die konform ist mit dem EU-Recht, vielfach sogar darüber hinausgeht, wenn es geht, vor sich her. Und der Augias-Stall, der ist in der tatsächlichen Implementierung, wo man praktisch Normen durch Verwaltungsvorschriften zum Teil aufweicht und in vielen Fällen, und das zeigt auch wieder Wirecard, dass es ein Gap gibt zwischen Regulierung und tatsächlicher Aufsicht, dass diese Aufsicht nicht gelebt wird, sondern dass wir ein Implementierungsdefizit haben.
Mhm. Und wie macht sich sowas dann bemerkbar? Vielleicht auch speziell im Fall Wirecard?
Also ich kann das nur aufgrund der strukturellen Kenntnisse über dieses Institut, was sie tatsächlich am Markt gemacht haben, beantworten. Ich habe leider jetzt nicht die Einsicht in Akten bei Ermittlungsbehörden beziehungsweise bei der BaFin. Aber das ist zum Beispiel ein Faktum, das Sie ansprechen, das schon lange bekannt gewesen ist. Das sind diese Sachverhalte, Online-Gambling in den USA, das hier bestimmten auch strafrechtlichen Normen unterworfen ist, übrigens auch bei uns bis zum heutigen Tag, das ist verboten. Und da hat sich Wirecard in den Markt, gerade in den USA, hineingedrängt. Warum? Die US-Behörden haben die Abwickler, die auch Acquiring gemacht haben, quasi mit Sanktionen belegt, dass sie diese Geschäfte nicht machen. Und dann ist Wirecard hergegangen und hat diese Geschäfte übernommen.
Also, Acquirer sind die Zahlungsdienstleister. Und zwar genauer gesagt die, die Lizenzen von Visa und Mastercard haben und die ihren Kunden, also den Händlern, Kreditkartenzahlungen anbieten können.
Um in Europa für dieses Acquiring eine Lizenz zu bekommen, da brauchte die Wirecard AG eine eigene Bank und die hat sie 2005 gekauft, was auch ein Grund für den Aufstieg des Konzerns in den Folgejahren ist.
Also, Wirecard hatte eine Banklizenz, aber eben auch zahlreiche Töchter, über die diese Zahlungen abgewickelt worden sind. Und die eventuelle Geldwäsche könnte auch deswegen nicht entdeckt worden sein, weil die deutsche Finanzaufsicht BaFin nach eigenem Bekunden vor allem für die Bank zuständig war. Ja, und was sich bei den Töchtern abspielte, das haben sie sich wohl nicht so genau angeschaut. Das zumindest kritisiert Michael Findeisen.
Was sich jetzt herausstellt, ist, dass eigentlich dieses Geschäft mit diesen dubiosen Kunden in einem viel größeren Umfang betrieben worden ist, dass es eigentlich immer zum Kerngeschäft dieser Bank und sein Unternehmen, die es kontrolliert hat, gehört hat. Und dann kommt die besondere Komponente dazu, und das hat leider auch die BaFin zugelassen, dass vielfach dieses Geschäft ohne Berührungspunkte mit der Wirecard Bank in Deutschland und damit auch der Aussicht in Deutschland völlig entzogen im Ausland gemacht worden ist, im Vorderen Orient und Asien. Und da haben wir die Besonderheit, und das gilt auch für andere Kontinente, dass das Zahlungsgeschäft, insbesondere auch das Acquiring, gar nicht unter Aufsicht steht.
Sagt Michael Findeisen. Die Frage ist jetzt aber, hätte die Aufsicht nicht besser hinschauen müssen?
Genau, schließlich gab es ja früh konkrete Warnzeichen. Im Handelsblatt haben wir Anfang 2019 aufgedeckt, wie tief drin Wirecard in der Zahlungsabwicklung für betrügerische, illegale Anlageseiten war. Und die Financial Times, die hat berichtet, dass Wirecard bis vor 3 Jahren Zahlungsdienstleister für viele maltesische Online-Casinos war, die in Europa ohne Lizenz agieren.
Und diese Casinos wurden zumindest in Presseberichten in die Nähe der italienischen Mafia gerückt. Und diese gilt als aktuell gefährlichste und mächtigste Mafia-Organisation. Da geht es um gigantische Volumen aus dem internationalen Kokainhandel, aus Waffenschmuggel, ja, und auch um Menschenhandel.
Trotzdem, um das nochmal zu wiederholen, lange hat es niemanden interessiert. Vor 2020, da gab es nur einmal eine Durchsuchung bei Wirecard, eben 2015 auf Veranlassung der US-Behörden. Erst nach dem Zusammenbruch haben auch alle deutschen Behörden genauer hingeschaut.
Und nur, damit man vielleicht jetzt nicht denkt, naja, wir haben auch hier in Deutschland ja vielleicht gar nicht so viel mit internationaler und organisierter Kriminalität zu tun. Die Bundesregierung schätzt, dass alleine von der italienischen Mafia rund 1000 Mitglieder hierzulande aktiv sind. Aktuell läuft übrigens ein Prozess gegen 14 Mitglieder in Düsseldorf. Es geht um 80 Tonnen Kokain und um 5 Millionen Euro.
Experten sagen auch, einzigartig ist, dass man in Deutschland mit großen Bargeldmengen auf Einkaufstour gehen kann. Man kann Kunstgegenstände kaufen, Luxuslimousinen oder sogar Edelimmobilien, alles gegen Bar. Und wenn man die dann später wieder verkauft, dann hat man sauberes Geld.
Und darin sieht Sebastian Fiedler, Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, ein großes Problem.
Wenn ich hier inkriminiertes Geld versuche zu waschen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aufkippt? Und das ist in Deutschland leider Gottes bis heute denkbar gering. Das kann man erstens an der Struktur der Aufsichtsbehörden festmachen, am Personal, was dort arbeitet. Man kann es festmachen an dem Fall Wirecard, wo Zuständigkeiten bis heute ungeklärt sind. Also Stand heute, ab dem Zeitpunkt der Insolvenz, scheint es ja so gewesen zu sein, dass niemand für die Geldwäscheaufsicht dieses DAX-Konzerns zuständig gewesen ist. Weder die BaFin noch ein bayerisches Regierungspräsidium. Und das sind Themen, die sind nicht so ganz neu. Die sind offen bekannt. Die sind zwischen Bundesregierung und Bundesrat schon 2012 intensiv diskutiert worden.
Sagt der Kriminalist Sebastian Fiedler. Tja, und damit kommen wir nochmal zu dem Thema Verdachtsmeldungen und zur Frage, wer denn eigentlich im Fall des Falles ermitteln muss.
Der wichtigste Player auf Seiten der Strafverfolgung ist die Financial Intelligence Unit FIU. Rund 400 Mitarbeiter sollen bei der FIU ca. 120.000 Verdachtsmeldungen pro Jahr nachgehen. Und die kommen nach dem Geldwäschegesetz von Banken, Versicherungen, Notaren, Immobilienmaklern, ja, oder eben Veranstaltern von Glücksspielen.
Früher war das Sichten der Verdachtsmeldungen Aufgabe des Bundeskriminalamts. Seit 3 Jahren macht es der Zoll, die FIU. Und was hat das gebracht?
Wenig. Bisher funktioniert das Verfolgen von Verdachtsmeldungen und daher die Aufklärung von Geldwäschedelikten nicht so oft. Das sagt auch Sebastian Fiedler.
Wir haben schon, bevor es zu dieser Neuorganisation kam, genau vor diesen Dingen gewarnt. Also, dass dort eine effektive Arbeit nicht möglich ist, überrascht in ganz Deutschland keinen einzigen Strafverfolger mehr. Wenn Sie bei Tagungen sind, wo Bankenvertreter, Aufsichtsbehörden, Strafverfolger aus allen möglichen Behörden dabei sind, dann gibt es teilweise hysterisches Lachen, wenn über die FIO diskutiert wird. Und das ist inzwischen gar nicht lustig, weil es im Ergebnis ja dazu führt, dass wirklich, ich weiß gar nicht, über wie viele Fälle wir inzwischen schon reden durften. Es sind sich alle sehr, sehr sicher, dass dort, wenn man sich diese Datenbestände mal etwas genauer angucken würde, die dort mehr oder weniger nur bearbeitet schon liegen, dass wir dort zahllose Strafverfahren entdecken. Wir haben beklagen müssen, dass inkriminierte Geldströme nicht rechtzeitig erkannt und aufgehalten worden sind und weitergeflossen sind, also im Sinne der Täter. Also dass diese Einheit so nicht funktionieren kann, weil sie strukturelle Geburtsfehler hatte, das ist ein offenes Geheimnis. Es gibt im Prinzip nur zwei Meinungen. Es gibt dazu die Meinung aller Strafverfolger in Deutschland und die Meinung der Verantwortlichen der FIO.
Wenn sich aber doch alle einig sind, dass es irgendwie nicht funktioniert, warum wird das nicht umgehend geändert?
Ja, das kann ich Ihnen leider sagen aus eigener Anschauung, weil die Verantwortlichen der FIOs in der Vergangenheit mit einer den Tatsachen entsprechenden Darstellung der Probleme nicht so ganz ernst genommen haben, um das mal sehr zögerlich und zurückhaltend zu formulieren. Wenn man also dann in Anhörungen beim Finanzausschuss des Bundestages sagt, wir haben alle Daten und alles ist in Ordnung, die wir für unsere Arbeit brauchen, alle Daten meine ich jetzt, dann fragen sich die Abgeordneten des Bundestages, was jetzt nun eigentlich stimmt, welche Geschichte. Wenn Sie da immer zwei Geschichten hören und die einen mäkeln an der Arbeit rum und man versucht sozusagen nur kleine Stellschrauben zu lösen, dann bleibt das Problem nach wie vor bestehen. Und deswegen habe ich auch schon mehrfach Zweifel daran geäußert, ob der vormalige Finanzminister Schäuble und der jetzige Scholz zu jeder Zeit hinreichend gut darüber informiert gewesen sind, wie groß die Probleme in dieser Einheit tatsächlich sind. Und ich rede über strukturelle Probleme, die gelöst werden müssen.
Also erfolgreiche Verfolgung von Verdachtsmeldungen würde aber doch auch bedeuten, dass eine gute Portion wirtschaftliche und kriminalistische Kompetenz vorhanden ist, oder? Ist denn die FIU dafür aktuell überhaupt ausgelegt?
Das ist derzeit leider nicht der Fall. Im Moment ist eine Behörde, als wir müssen sich vorstellen, wie so eine Verwaltungsbehörde, die nimmt diese Meldungen entgegen und soll dann eine Analyse treffen und feststellen, ob hinter einer eingehenden Meldung, ob da eine Straftat hintersteckt und soll sie dann weiterschicken. Sie verfügt aber nicht über die Kompetenzen und damit meine ich nicht nur die menschlichen Fähigkeiten, sondern auch die analytischen Möglichkeiten, um das überhaupt festzustellen.
Und da sind wir wieder bei den systemischen Fragen. Denn auch Sebastian Fiedler sagt uns, egal wo die Geldwäschebekämpfung aufgehangen war, bei der FIU oder beim BKA, die systemischen Probleme sind geblieben.
Ja, und zwar auch, weil wir in Deutschland ein Einstellungsproblem zum Thema Geldwäsche haben. Das glaubt zumindest Michael Findeisen, der Ex-Geldwäsche-Experte aus dem Finanzministerium. Das Problem ist, dass es bei Geldwäsche in der Regel keine Toten und Verletzten gibt und deshalb weniger Aufklärungsdruck. Und weil dadurch immense Summen ins Land kommen, gibt es in Deutschland auch viele, die von dem schmutzigen Geld ganz gerne profitieren.
Kriminalisten und die Strafrechtler sagen immer, Geldwäsche, das ist ein sogenanntes victimless crime. Und das stimmt in dieser Form nicht. Also es gibt keine Opfer. Es gibt keine Opfer. Da ist vielleicht der Staat geschädigt oder sonst jemand. Aber es ist was anderes, wie bei bestimmten Vortaten, wenn Ihnen ein Räuber R eins über die Rübe gibt und Sie auf der Straße ausplündert. Geldwäsche läuft ja viel lockerer ab. Und das stimmt in dieser Form nicht.
Das müssen Sie bitte nochmal genauer erläutern.
Wenn Sie einen überhitzten Immobilienmarkt haben in München oder in Berlin, dann hat natürlich auch der potenzielle Käufer das Nachsehen, der diese Marktpreise nicht mehr bezahlen kann, die natürlich auch durch solche Unternehmen, die basieren auf kriminellen Aktivitäten, Steuerhinterziehung etc., hier ganz anders in den Markt einsteigen können. Deswegen diese lockere These vom victimless crime, die kann man ja so gar nicht unterstreichen. Und Geldwäsche, Geld ist immer ein Machtfaktor natürlich. Wenn Sie hier Player haben, die entsprechend durch illegales Handeln sich Kapital beschafft haben. Das verzerrt natürlich auch letztendlich das Demokratieprinzip, weil es auch immer dann einhergeht mit Korruption etc.
Das heißt, weil Menschen mit illegal erworbenem Geld in den Markt kommen, können sie Mitbewerber einfach ausstechen?
Ja, genau das. Das Problem der Geldwäsche ist ein wirtschaftliches Problem und ein gesellschaftliches Problem. Das wirtschaftliche Problem ist, aufgrund der Tatsache, dass ein Geldwäscher hier über kriminelle Methoden illegales Kapital generieren kann, kann er praktisch das Wettbewerbsprinzip, was zum Kapitalismus einfach dazugehört, sofern wir nicht Oligopole und Monopole haben, locker außer Kraft setzen. Also da kann man dann den Sitzspruch anwenden, der legal handelnde Unternehmer U ist im Kern der Dumme, wenn er konkurrieren muss auf dem Markt mit einem Konkurrenten, der, was seinen Kapitalstock anbelangt, ganz anders agieren kann, weil er den über kriminelle Methoden generiert hat.
Sagt Michael Findeisen von Finanzwende. Und er hat uns auch erklärt, dass er glaubt, dass das auch auf den Fall Wirecard zutreffen könnte.
Weil Wirecard eben zum Beispiel durch schmutzige Geschäfte eventuell einen Startvorteil an der Börse hatte.
Das müssen wir erklären, Felix.
Naja, Ina, Wirecard hatte durch die Zahlungsabwicklung für hochriskante Bereiche höhere Gewinne und ein höheres Wachstum. Konzernchef Braun, der strebte ja 30% Wachstum pro Jahr an. Und andere Wettbewerber, Worldline oder Adyen zum Beispiel, die weniger Hochrisikogeschäfte abwickeln, die hatten es dann im Vergleich zu Wirecard schwerer. Und ganz wichtig ist auch, ein System der Geldwäsche und das Verstecken derselben könnte auch den mutmaßlichen Milliardenbilanzbetrug bei Wirecard ermöglicht haben, über den der Konzern am Ende eben gestürzt ist.
Ohne ihn hätte die Wirecard-Story vielleicht sogar gut ausgehen können. Denn es gibt ja ehrbare Namen und erfolgreiche Konzerne, die mit Geldwäsche groß geworden sind, sagt zumindest Michael Findeisen.
Das ist ja auch das Gefährliche der Geldwäsche. Die machen nicht nur Geschäfte aus illegalen Handlungen, sondern sie sind gleichzeitig auch auf dem legalen Markt tätig. Und da spekulieren ja viele Ökonomen und auch manche Juristen, die sagen, das kann man gar nicht richtig bekämpfen. Guckt doch den Rockefeller-Clan an, das waren früher auch alles Kriminelle, bevor sie dann in das legale Geschäft aufgrund ihres Kapitalstocks von Energie, von Gewinnung von Benzin eingestiegen, sondern selbst der Kennedy-Clan hat natürlich Wurzeln, die kriminell waren. Also für den Ökonomen ist es nicht ein Problem. Ich würde aber sagen, dass es für die Demokratie ein immenses Problem ist.
Und warum wird dann nichts dagegen getan?
Sie können viel Kritik äußern, zum Teil berecht über das amerikanische Strafverfolgungssystem, über das Rechtssystem. Aber ein Vorteil hat es. Personen, die zum Beispiel in der Börsenaufsicht tätig sind und dort als harte Hunde oder Hündinnen bekannt sind, die werden hier in den USA nicht kritisch beäugt, sondern hier sieht man auch, die schießen immer raketenhaft auch so in der politischen Stufenleiter nach oben. Da ist praktisch der taffe Aufseher mit einer guten Reputation und Geschätztheit ausgestattet. Bei der BaFin haben sie, also ich bin ja da ein gebranntes Kind, ich habe das jahrelang gemacht, die haben nicht diesen Aufseherstolz. Die kommen sich immer vor als Unterlegene am Tisch der Banken, aber die gar nicht irgendwie den Impetus haben, mit den Banken auf Augenhöhe taff zu verhandeln. Und dann immer so mit diesem ideologisch völlig verquasten Bild, der Markt wird's irgendwie regeln.
Das sagt nochmal Michael Findeisen, der beim Finanzministerium für das Ressort Geldwäsche zuständig war, also auch die Finanzaufsicht BaFin auf Augenhöhe kennt.
Ja, bei Ina, wenn das Problem so groß ist, dann stellen sich doch viele Fragen. Zum Beispiel, warum stattet die Politik die BaFin nicht mit mehr qualifizierten, mit mutigeren Mitarbeitern aus? Gleiches gilt ja auch für die FIU.
Ja, gute Fragen, Felix. Genauso wie die Frage, warum gibt es viel zu wenig Staatsanwaltschaften, in denen Experten für Bilanzfälschung, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche sitzen?
Ja, und warum ist die gesamte Strafverfolgung beim Thema Geldwäsche in Deutschland eigentlich ein einziger Flickenteppich an Verantwortlichkeiten? Unterbesetzt, zum Teil unterqualifiziert und oft unterbezahlt, wie viele Experten kritisieren.
Und all diese Fragen haben wir auch Lisa Paus gefragt. Sie ist bei den Grünen und Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags und jetzt auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss, der nur zur Erinnerung übrigens nur auf Druck der Linken, der FDP und der Grünen überhaupt zustande gekommen ist, also ohne die Parteien des Bundesfinanzministers und des Bundeswirtschaftsministers, SPD und CDU/CSU.
Wir sind ja jetzt gerade in den Anfängen und es war aber schon sehr spannend. Wir haben jetzt erste Dokumente, wir haben jetzt erste Sachverständige, die wir hören. Aber völlig klar ist für den ganzen Bereich Geldwäsche, und darüber wollen wir jetzt ja reden, dass es da ein massives strukturelles Versagen auf allen Ebenen gibt. Und das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen tiefer und intensiv beleuchten.
Und warum ist das Geldwäschethema aus Ihrer Sicht ein strukturelles Problem?
Weil es da sowohl gesetzliche Schwächen gibt, aber vor allen Dingen gibt es da ein massives Vollzugsdefizit. Also die Wahrheit ist ja, dass die Wirecard AG seit spätestens Ende der 2000er Jahre, 2010, immer wieder massiv im Verdacht stand, Geldwäsche zu betreiben bzw. zu helfen. Sehr aktiv darin war, gerade in diesen Hochrisikobereichen Kunden zu akquirieren. Sie haben ja viel Geld verdient mit Glücksspiel, mit Pornoanbietern und so weiter. Und trotzdem war es so, dass im Vollzug die Staatsanwaltschaft zwar immer wieder angefangen hat zu ermitteln, aber immer wieder eingestellt hat. Und dass vor allen Dingen die sonstigen Behörden sich nicht zuständig gefühlt haben. Das ist der Stand heute, sozusagen passend gemeinsam mit der Erklärung der Insolvenz der Wirecard AG, wurde erklärt, nochmal definitiv von der Staatsregierung Bayern, sie sei nicht zuständig, und von der BaFin, sie sei nicht zuständig für die Aufsicht der Geldwäsche bei der Wirecard AG. So dass wir feststellen müssen, im Jahr 2020, über 10 Jahre gab es immer wieder massive Vorwürfe der Geldwäsche bei der Wirecard AG und auch bei der Wirecard Bank. Aber bei der Wirecard AG gab es niemanden, der sich zuständig fühlte für die Geldwäsche.
Wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge einmal festgestellt, dass es um die Governance bei Wirecard, also die interne Kontrolle, ob das Unternehmen gut geführt ist, haperte. Das hat im Untersuchungsausschuss ja auch eine Ex-Aufsichtsrätin berichtet, die genau deshalb nach einem Jahr zurückgetreten ist. Aber Frau Paus, was sagt der Fall Wirecard über Geldwäschebekämpfung in Deutschland eigentlich überhaupt aus? Wird es Geldwäschern wirklich so einfach gemacht? Braucht es nur ein paar Briefkastenfirmen und dann läuft das schmutzige Geschäft?
Ja, das Einfachste ist eben tatsächlich das Gründen von Briefkastenfirmen. Wenn ich das eben dann durch 10 Kanäle geschleust habe und dann auf ein offizielles Konto, dann ist es relativ sicher, dass das keiner entdeckt. Allerdings stellen wir eben fest in Deutschland, so viel Mühe muss man sich gar nicht geben. Ja, irgendwie 2, 3 Schachtelkonstruktionen reichen, dicke, weil es eh nicht verfolgt wird. Es für die Geldwäsche für dieses DAX-Unternehmen war ja gar keiner zuständig. Ansonsten wäre zuständig gewesen die niederbayerische Bezirksregierung, und die niederbayerische Bezirksregierung hat ganze 7 Personen, die zuständig sind für mehrere tausend Unternehmen, unter anderem eben auch theoretisch für ein DAX-Unternehmen. Und sie haben selber bestätigt in einer Antwort auf eine grüne Anfrage, dass sie gar nicht wissen, wen sie alles kontrollieren müssen. Und deswegen kontrollieren sie eigentlich vor allen Dingen die sich selber bei ihnen melden. Und von daher kann man ganz klar das Signal ausgeben an alle Menschen, die an erfolgreicher Geldwäsche interessiert sind. Ne? Es ist einfach, das Entdeckungsrisiko ist gering, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und das ist ein Zustand, der ist unhaltbar.
Ist es wirklich so einfach?
Also natürlich hat die Wirecard AG offenbar sehr genau die Gesetze gelesen und wusste ganz genau, wie man es machen muss, damit man eben möglichst wenig kontrolliert wird. Es gibt übrigens auch Hinweise, dass ihr dabei auch durchaus geholfen worden ist seitens der BaFin. Auch das werden wir im Untersuchungsausschuss intensiv untersuchen.
Moment, da müssen wir jetzt nochmal kurz einhaken. Das müssen Sie bitte nochmal genauer erklären.
Also richtig ist, dass für die Wirecard Bank, für Geldwäsche-Verdachtsfälle bei der Wirecard Bank ist die BaFin zuständig. Und für den Rest ist eben Stand heute niemand zuständig. So, und deswegen war völlig klar, dass es einen hohen Anreiz gibt für die Wirecard AG, möglichst also genau zu schauen, sozusagen, welche Aktivitäten finden in der Bank statt, und welche Aktivitäten finden in der Wirecard AG statt. Es gibt Hinweise darauf, dass die BaFin sehr deutlich gemacht hat, dass sie nur bis zum Rand der Bank guckt. weil sie eben das Gesetz so auslegen kann, dass sie ja wirklich nur für die Bank zuständig ist und nicht für den Restkonzern. Und die spannende Frage ist, und dazu haben wir eben wirklich noch keine belastbaren Antworten, wie denn jetzt genau die Verstrickung zwischen der Bank, der Wirecard AG einerseits und dem Restkonzern ist.
Das sagt Lisa Paus, Grünen-Finanzexpertin, mit ihren Einsichten aus dem Untersuchungsausschuss, der wahrscheinlich übrigens noch bis Frühsommer 2021 weitergehen wird.
Ja, die erste öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses, die hat ja Mitte November stattgefunden und da war auch prominente Besetzung dabei, zum Beispiel der inhaftierte Ex-Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun. Zugeschaltet war der Kronzeuge Oliver Bellenhaus, er war mal Chef der Wirecard-Tochter in Dubai, sitzt ebenfalls in U-Haft und mit dabei war auch die Ex-Aufsichtsrätin Tina Kleingarn. Die hat ihr Amt, wie du es ja schon gesagt hast, Ina, vor 2 Jahren niedergelegt. Der Grund? Weil es an geordneten und angemessenen Kontroll- und Steuerungsstrukturen bei Wirecard gemangelt hat, so ihre Sicht. Das zumindest kam beim Untersuchungsausschuss heraus.
In diesem Untersuchungsausschuss ist das Thema Geldwäsche bisher nur am Rande aufgetaucht und noch ohne Ergebnis.
Ob und wie weit das Thema strafrechtlich für die Beklagten im Fall Wirecard relevant wird, das wird sich zeigen, wenn die Gerichtsprozesse starten.
Aber unabhängig davon und vom Fall Wirecard, da sind sich unsere Experten einig, es muss einfach etwas geschehen, um der Geldwäsche in Deutschland endlich den Ruf eines risikolosen Verbrechens zu nehmen.
Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Wir wollen hier nur die wichtigsten aufzählen, die unsere Gesprächspartner benannt haben. Fangen wir mal an mit der Bundestagsabgeordneten Lisa Paus.
Das ist eben ein schleichendes Gift durch die Gesellschaft. Und deswegen muss da endlich ein massiver Sinnes- und Kulturwandel stattfinden. Ja, also dieses Geld ist schmutziges Geld und das zerstört die Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir endlich eine funktionierende Geldwäscheprävention und Geldwäschekontrolle. Und das heißt, dass wir radikal umsteuern müssen. Wir haben bisher eben eine deutliche Unterausstattung in der Kontrolle. Wir haben viel zu wenig Personen, die zuständig sind. Wir haben einen Flickenteppich in Deutschland in der Zuständigkeit. In manchen Regionen ist es sogar noch schlimmer als in Niederbayern. Da sind Standesbeamte zuständig dafür, zusätzlich auch noch die Geldwäsche zu kontrollieren. So, und deswegen sagen wir, wir brauchen Zahlen für Personenkapazitäten. Wir brauchen eine IT-Ausstattung, die funktioniert. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch Behörden, ja, die auch ermittelnd und kriminalistisch tätig sind. Und da braucht es einen kompletten Umbau der BaFin. Und da braucht es auch eine andere Zusammenarbeit zwischen BaFin und den Staatsanwaltschaften.
Kai Bussmann und Michael Findeisen finden ebenfalls, die BaFin muss umgebaut werden. Die Financial Intelligence Unit, die muss aufgerüstet werden.
Und sie betonen, die Gewinne aus der Geldwäsche, also Millionenbeträge, deren Herkunft niemand erklären kann, können schon jetzt nach geltendem Recht einfach eingezogen werden. Nur täten die Staatsanwaltschaften das bisher nur sehr zögerlich.
Dazu hat uns Kai Bussmann erklärt, dass die Justiz zwar die rechtlichen Mittel dazu hat, aber bei der Umsetzung oft noch umdenken muss.
Sie müsste sich viel mehr darauf einstellen, hybrid vorzugehen, also dann, wenn sie schon keinen Täter verurteilen kann, das Vermögen, was auffällig ist, wofür es keine Erklärung gibt, wo es denn überhaupt hergekommen ist, das einzuziehen.
Und Sebastian Fiedler appelliert immer wieder und ebenfalls mit klaren Worten, dass ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden muss.
Man muss eben immer wieder deutlich machen, dass es ohne Geldwäsche keine organisierte Kriminalität gäbe. Es gäbe etliche Kriminalitätsfelder wie Korruption, Menschenhandel, Rauschgifthandel. Also würde nicht funktionieren ohne Geldwäsche. Die Despoten der Erde würden ihre Gelder nicht aus den jeweiligen Staaten heraussaugen können. Also es ist schon ein zentrales Kriminalitätsphänomen. Und wenn man das immer wieder deutlich machen kann, dann bin ich da auch so sehr zaghaft optimistisch, dass wir da zu schrittweisen positiven Veränderungen kommen.
Das war der Blick in die Zukunft. Aber um den Fall Wirecard zu verstehen, müssen wir uns auch noch länger mit der Vergangenheit beschäftigen. Zum Beispiel mit den rund 50.000 Anlegern, die durch den mutmaßlichen Milliardenbilanzbetrug bei Wirecard schwer geschädigt worden sind.
Genauso wie die Kunden und Aktionäre der 15 großen Banken, die Wirecard rund 1,6 Milliarden Euro geliehen haben und nun das meiste davon abschreiben müssen.
Fakt ist, das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland ist maximal beschädigt. Und wie sehr die Pleite auch einzelne Leute getroffen hat, darum geht's in unserer nächsten Episode. Mit dabei zum Beispiel Kleinanleger Thomas Bauer.
Also Dass es zu einem Totalausfall kommen kann, hätte ich mir auch zu dem Zeitpunkt nicht ausmalen können. Auch im Frühjahr 2020 war für mich absolut nicht denkbar, dass wir von einem kompletten Ausfall und von einem Ausschluss aus dem DAX sprechen.
Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen.
Wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Nico Fecke von Professional Podcasts und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt.
Und wir sagen jetzt Tschüss, bis zur nächsten Episode des Falles Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich, Ina Karabas. Und wir sind vom Handelsblatt.